Was weiß jeder Mensch auf der ganzen Welt von Gott? Es ist interessant, das, was wir jetzt anschauen, ist eigentlich total erschreckend, weil dreimal in diesem Text sagt Paulus etwas, was man so dicht nie mehr hört. Dreimal sagt er, Gott hat Menschen dahingegeben, preisgegeben. Gott hat sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, dahingegeben. Römer 1, 24. Römer 1, 26. Gott hat sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Vers 28. Gott hat sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Wir sind heute in einer Zeit, wo der Text wieder hochaktuell ist, richtig brennt. Wie hätte es dazu kommen können, dass Gott sagt, ich gebe sie dahin? Warum erleben wir den Zerfall von unseren Werten heute im Westen so dramatisch? Der Paulus gibt uns am Anfang vom Römerbrief eine Antwort darauf. Die Schriftlesung von Römer 1 und 2 gelesen und ich werde euch heute einige Fragen stellen. Wir werden relativ nah am Text entlang gehen. Ich möchte euch ein bisschen herausfordern, euch zuhören und mitlesen. Was ist 100% sicher für jeden Mensch? Genau. Sterben müssen alle Menschen. Aber sie sterben nur einmal. Also keine Wiederverkörperung. Und darauf folgt das Gericht. Und Jesus hat gesagt, er hat uns eine Antwort gegeben darauf, wer uns einmal richten wird. Übrigens, die Punkte, die da vorne erscheinen, sind alle auf dem Blatt zum Mitnehmen. Mit der Bibelstelle. Also für die, die Notizen machen wollen, am Schluss könnt ihr es vergleichen mit seinen Notizen. Wer wird uns einmal richten? Jesus sagt, also sein Vater, hat ihm, dem Sohn, die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten. Denn er ist der Menschensohn. Und Paulus sagt genau das Gleiche im Römer Kapitel 2, Vers 16. Der Tag des Gerichts wird das alles bestätigen. Der Tag, an dem Gott durch Jesus Christus auch über die verborgensten Dinge im Leben der Menschen sein Urteil sprechen wird. So lehrt es das Evangelium, das mir anvertraut ist. Die nächste Frage, nach welchem Maßstab wird Jesus uns Menschen einmal richten? Darauf gibt der Paulus auch Antwort in dem Kapitel 1 und 2, Kapitel 2, 15. Er wird uns richten nach unserem Gewissen. Ihr Verhalten beweist, dass das, was das Gesetz fordert, ihnen ins Herz geschrieben ist, und zwar den Menschen auf der ganzen Welt. Das zeigt sich auch im Urteil ihres Gewissens und am Widerstreit von Anklagen und Rechtfertigung in ihren Gedanken. Jesus wird uns richten nach unserem Gewissen und Jesus wird uns richten nach unserem Wissen, unserer Erkenntnis. Römer Kapitel 1, 32. Obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie nicht von ihrem Tun sich abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. Es gibt Augenblicke in unserem Leben, wo man genau spüren, was du jetzt machst, ist verkehrt. Aber wir tun es trotzdem. Und je weiter wir uns von Gott entfernen, umso dankbarer sind wir sogar, wenn es andere auch noch tun, wenn wir nicht mehr allein sind im Verkehrten tun. Nochmal zurück zum Gewissen. Es ist interessant, ich stelle mir das so vor mit dem Gewissen. Wenn wir vor Gott stehen werden und er unser Leben beurteilen wird, dann werden wir nicht einmal widersprechen, dann werden wir nicht einmal uns rechtfertigen, sondern wir werden nur nicken und sagen, ja, du hast recht. Wenn wir es tief innen im Herzen wissen, Ja, genau, ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Und Jesus wird uns richten nach unserem Werk, unserem Tun. Römer 2, Vers 6, Gott wird jedem das geben, was er für sein Tun verdient. Aber die wichtigste Frage im Zusammenhang mit dem Gericht, auf das zukünftige Gericht vor Gott, ist noch die Frage, wie gut kenne ich überhaupt seinen Willen? Was weiß ich denn, was Gott will? Denn je mehr, dass ich weiß, umso grösser wird meine Verantwortung. Was weiß, und das ist die zentrale Frage auch heute, was weiß der Mensch von Gott? Was kann jeder Mensch von Gott und seinem Willen wissen? Der Paulus lehrt uns, dass man Gott an der Schöpfung erkennen kann. Römer Kapitel 1, 19, 20. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. An der Schöpfung. Darum züchtet Menschen auch in der Natur. Menschen sagen, ich brauche keine Kirche. Ich erlebe Gott in der Natur. Jeder Mensch kann Gott erkennen, und zwar, weil er das Gesetz, das grundsätzliche Wissen von Gott in seinem Herz hineinträgt. Römer Kapitel 2, 14. Wenn nun Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören und mit dem Gesetz Gottes daher nicht in Berührung gekommen sind, noch nie etwas gehört haben, von sich aus so handeln, wie es das Gesetz fordert, dann ist dieses Gesetz, auch wenn sie es nicht kennen, offensichtlich ein Teil von ihnen selbst. Ihr Verhalten beweist, dass das, was das Gesetz fordert, ihnen ins Herz geschrieben ist. Das zeigt sich auch im Urteil ihres Gewissens und am Widerstreit von Anklagen, Rechtfertigungen in ihren Gedanken. Stimmt das wirklich, das Gesetz von Gott in jedem Mensch verankert ist, unabhängig davon, ob er Christ ist oder nicht? Ja, sagt der Paulus, weil wir von Gott geschaffen sind. Wir sind handmade von Gott. Unser Ursprung ist direkt mit Gott verbunden und darum tragen wir das Wissen von Gott in uns. Natur lehrt uns menschliche Miteinander. Auch wenn wir keinen Buchstaben von der Bibel kennen, haben wir ein Grundwissen in uns, wie es Zusammenleben könnte funktionieren. Die Werte der 10 Gebote sind auch in anderen Religionen verankert. Das Gewissen klagt uns an, jeder Mensch. Und die Religionen beweisen durch ihre Opfer, die sie bringen, dass sie eine Ahnung haben von Gott und von der Schuld, die uns von Gott trennt. Jede Religion versucht das Defizit von der Schuld, von der Beziehung zu Gott mit Opfer in Ordnung zu bringen. Aber jetzt weist Paulus auf eine tödliche Gefahr hin in unserem Leben. Und zwar sagt er, jeder Mensch steht in der Gefahr, die Wahrheit zu unterdrücken, zu verdrüllen. Römer 1, 18. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Wenn uns etwas nicht passt, wenn sich unser Gewissen meldet und uns warnen will vor etwas, wo wir unbedingt wollen, aber nicht sollten tun, nicht sollten sagen, dann finde ich mir Weg und Mittel, die innere Stimme zum Schweigen zu bringen. Zum Gehen. Dann laufen wir davon. Und dann nennt die Bibel die Wahrheit mit Füßen treten. Ich will sie jetzt nicht wissen, weil ich etwas anderes will. Und ich im Grunde noch spüre, das ist nicht richtig. Und die zweite Gefahr ist, jeder Mensch steht in der Gefahr, sich selber ein Bild von Gott zu machen. Römer 1, 21, trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen, und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzen sie das Abbild des vergänglichen Menschen, die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Warum haben sich die Menschen ganz verschiedene Götze geschaffen? Bilder von Gott. Was bedeutet das, wenn der Mensch sich selber ein Bild macht? Es gibt ja ganz verschiedene Bilder von Gott. Der Mensch formt sich seine Vorstellungen von Gott nach seinen Gedanken. Ein Gott, der in ihr Denken, in ihre Wünsche und in ihre Sehnsucht hineinpasst. Ein Gott, der sich in ihr Leben einfügt, in ihr Bild. Und letztlich stellen sie sich damit über Gott. Unsere Kultur sagt uns, dass jeder Glaube recht ist. Jeder soll doch glauben, was er will. Und darum stellt sich jeder seine eigene Patchwork-Religion zusammen. Zweite Gefahr. Und die dritte tödliche Gefahr, jeder Mensch steht in Gefahr, sich zu entschuldigen. Römer 2,1. Deshalb darfst du allerdings nicht meinen, du seist, da redet übrigens im Kapitel 2, redet er zu den Frommen, die sagen, ja, das ist alles falsch, das mache ich nicht. Deshalb darfst du allerdings nicht meinen, du seist entschuldigt, wenn du das alles verurteilst. Denn wer du auch bist, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil, weil du genau dasselbe tust wie der, zu dessen Richter du dich machst. Nun wissen wir aber, dass Gott die zu Recht verurteilt, die jene Dinge tun. Wir wissen, dass sein Urteil der Wahrheit entspricht. Und da meinst du, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wo du doch genauso handelst wie die, die du verurteilst? Der Pharisäer im Tempel hat gesagt, Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der Zöllner da. Er macht Sachen, die ich nicht mache. Ich breche nicht ein. Ich stelle und lüge nicht. Ich bin nicht homosexuell. Ich bin kein Drogendealer. Ich bin keine Prostituierte. Und der Paulus sagt, meinst du, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wo du doch genauso handelst wie die, die du verurteilst? Wir stecken alle in dem gefährlichen Fahrwasser. Und der Paulus sagt, es gibt keine Entschuldigung. Es gibt keine. Keine Entschuldigung für Leute, die nichts von Gott wissen. Kapitel 1, Vers 20. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbares Zeichen auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht, sein göttliches Wesen. Die Menschen haben keine Entschuldigung. Es gibt keine Entschuldigung, auch für Fromme. Deshalb darfst du nicht meinen, du seist entschuldigt, wenn du das alles verurteilst. Denn wer du auch bist, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil. Keine Entschuldigung, weil wer auf sein Gewissen hört, weiß es. Paulus sagt, ihr Verhalten beweist, dass das, was das Gesetz fordert, ihnen ins Herz geschrieben ist. Im Tiefsten innen spüren wir es, es ist nicht recht. Es ist falsch. Es ist verkehrt. Gott prüft mein Herz und es lohnt sich, ehrlich zu sein. Es heisst, dass Gott ins Verborgene schaut. Der Tag des Gerichts wird das alles bestätigen, der Tag, an dem Gott durch Jesus Christus auch über die verborgensten Dinge im Leben der Menschen sein Urteil sprechen wird. Der Tag kommt. Darum freut sich Gott darüber, wenn wir ehrlich werden. Es heisst schon der Spruch, er schenkt dem Aufrichtigen Gelingen, er schenkt ihm Gnade. Er beschützt die Gottesfürchtigen, die, die Gott ernst nehmen. Und Gott freut sich darüber, wenn wir lernen, zu unserer Sünde zu stehen. Wunderbares Wort im Kapitel 2 im Römerbrief. Oder betrachtest du seine große Güte, seine Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Wisst ihr, was die religiösen Kritiker am meisten geärgert hat an Jesus? Was sie am meisten geärgert hat? Habt ihr eine Idee? Was hat die Frommen damals am meisten geärgert an Jesus? Die Wahrheit, ich glaube, etwas noch mehr. Genau, er hat Gemeinschaft gehabt mit den Sündern. Er hat Sünder geliebt. Er hat das getan, was sie nie getan hätten. Jesus hat das Gespräch gesucht mit den Leuten, die verstoßen waren. Jesus hat die unreinen Menschen berührt. Jesus hat sich einladen lassen von stadtbekannten Sündern. Jesus ist sogar mit Verbrechern zusammen gestorben, gekreuzigt worden. Warum? Weil Jesus vor 2000 Jahren nicht als Richter auf die Welt gekommen ist, sondern als Erlöser. Gegenüber einem frommen Nikodemus, der sich die Frage gestellt hat, wie ist das mit dem ewigen Leben, hat Jesus schlicht und einfach eine Botschaft gesagt. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes glaubt. Paulus wird in den folgenden Kapiteln das Geheimnis noch ganz stark auslegen, beschreiben, erklären. Kapitel 1 und 2 macht er einfach deutlich, was wir auf dieser Welt machen. Wir Menschen. Wir wissen, dass es einen Gott gibt. Alle Menschen wissen das, weil sie von ihm abstammen. Auch die ihn verleugnen. Unser Gewissen verklagt uns, wenn man nicht in seinem Sinn handelt. Alle Menschen haben das Gewissen von Gott. Wir tragen Gottes Gesetz in uns. Die Natur, die Schöpfung lehrt uns richtig zu leben. Wir haben das im Blut ursprünglich. Aber wir laufen Gott davon und irgendwann passiert das Schlimmste, was uns passieren kann. Und da beschreibt es der Paulus. Gott lässt uns laufen. Er gibt uns Freiheit. Und was da ist, beschreibt der Paulus. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihren eigenen Körper entwürdigten. Und was man jetzt lesen, das ist wie ein Spiegel von unserer Zeit. Denn sie vertauschen die Wahrheit, die Gott sie hat erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch immer und ewig zu preisen ist. Aus diesem Grund hat Gott sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Die Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen. Und genauso machten es die Männer. Statt mit Frauen zu verkehren, wie es der natürlichen Ordnung entspricht, wurden sie von wilden Verlangen zueinander gepackt. Männer ließen sich in schamlosen Treiben mit anderen Männern ein. So rächte sich, wie es nicht anders sein konnte, ihr Abirren von der Wahrheit an ihnen selbst. Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat sie Gott ihrem Verstand preisgegeben. der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Ich finde das der schlimmste Satz. Ihrem Verstand. Der Verwirrung, Priske, er hat sie machen lassen. Dann laufen, wenn er in die Richtung wendet. Jemand hat das Buch geschrieben, heirate dich selbst. Und in Japan gibt es eine ganze Industrie, wo Hochzeiten veranstaltet, mit sich selber. Frauen heiraten nur sich selber, haben keinen Partner mehr. Es gibt noch mehr. Die Dokumentation über die Liebe in Japan hat mich zutiefst erschüttert. Ich habe noch einiges gehört, was ich so noch nie gehört habe. Es bleibt einem der Schnuff stecken. Preisge, ihrem Verstand preisge. Vor 2000 Jahren hat Petrus in seiner ersten Predigt ermahnt mit dem Wort, kehrt um. Kehrt um. Jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Denn diese Zusage gilt euch, euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, alle, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen, noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnt er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Und nicht nur das Gericht bei Gott, sondern das Gericht in dem Augenblick, wo Gott uns preisgibt, laufen lässt ins Verderben hinein. Der Luther hat übersetzt, lasst euch erretten von diesem verdrehten Geschlecht, wo niemand weiß, was hinten und vorne ist. Und der Eindruck hat, sie seien gescheit. Sie seien frei. Wir leben in einer verrückten Welt und der Weg in die verrückte Welt fängt damit an, dass ich nicht mehr auf mein Gewissen lasse. Dass ich die Wahrheit anfange, mit Füßen zu treten. Dass ich nicht mehr auf mein Herz lasse. Es fängt damit an, dass ich die innere Stimme oder die Stimme vom mahnenden Freund abweise mit billigen Ausreden oder mit frommem Vergleich. Hey, so schlecht bin ich denn noch nicht. Die anderen treiben es noch viel schlimmer. Und auf der anderen Seite wartet Gott seit 2000 Jahren mit seiner Liebe und seinen offenen Vaterarmen auf unsere Umkehr und Rückkehr. Paulus fasst das in diesem Kapitel mit einem Satz zusammen. Gottes Güte. Betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Das Gericht, wo der Paulus mit all seinen zerstörerischen Folgen in den ersten zwei Kapiteln anspricht, wird außer Kraft gesetzt. Mit dem Wort, wo Johannes in seinem Brief geschrieben hat. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Da ist Chance. Aus dem verdrüllten und verkorksten Kreislauf von dieser Welt, aus den Normen, die heute wieder geprägt werden, auszubrechen und zu sagen, ich lasse wieder auf mein Gewissen. Ich lasse wieder auf Gott. Ich lasse wieder auf Gottes Wort. Daran orientiere ich mich. Das Angebot gilt auch heute. Und wenn wir das Angebot annehmen, tauscht Gottes Gericht die Gnade um. Und was das Fantastische ist, wir sind nicht mehr den Begierden und den Trieb ausgeliefert. Wie viele, ja, die Woche eine Sendung gehört über die Spielsucht. Da haben zwei geredet im Radio, zwei Junge, was bei ihnen abläuft. Das sind moderne Sklaven. Und die wissen es. Und die versuchen rauszukommen und wissen nicht wie. Und Gott macht uns Angebot. Angebot vom Heiligen Geist, wo wir ausbrechen können. Aus dem Dahingehen. in seine Gnade. Wir können wählen, die Erfüllung vom Leben unter der Führung von Jesus zu suchen, auf unser Gewissen und auf Gottes Wort zu lassen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um ihnen das Leben, Leben in Fülle, in ganzer Fülle zu bringen. Und das ist das Angebot, das Gott uns macht. Wir können wählen. Ich möchte beten. Herr, wir danken dir, dass du Klartext redest in unsere Zeit hinein. Und es sind Worte, die wir nicht gerne hören. Wo wir merken, wenn wir denen folgen und wenn wir die ernst nehmen, dann gibt es auch Probleme, dann gibt es Spannungen. Und dann ist unsere Umkehr gefragt. Aber du hast uns den Weg zum Leben gewiesen. Und danke für dein wunderbare Gebet gesprochen, wo du gesprochen hast, Jesus. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe ich sie auch in die Welt gesandt. Danke, Herr, dass du uns heiligen willst in der Wahrheit. Danke, dass du uns unser Gewissen wieder freilegen willst, dass es das aussprechen kann, was dir Freude macht. Danke, dass du, Heiliger Geist, uns unseren Sinn wieder wecken willst für dein Wort, dass wir danach leben und aus diesen Abhängigkeiten rauskommen. Dass wir uns losreißen können von den falschen Göttern und wieder nur einen haben in unserem Leben, der das Sagen hat. Du, Jesus Christus. Du, unser Herr und Erlöser. Und wir dürfen dir alles bekennen. Und du vergisst und du reinigst durch dein Blut. Und du schenkst einen neuen Start, einen neuen Anfang, weil du Kraft bereit hast durch deinen guten Heiligen Geist. Ich preise dich dafür und bete dich an.